oder haben die Themen um die heiligen Momente immer wieder auch persönlich berührt, weil es gibt so viele heilige Momente in unserem Leben und wir merken es nicht. Manchmal gehen wir einfach drüber hinweg. Heilige Momente, wenn wir die erfassen, also mir geht es so, ich bin nicht so emotional, das wisst ihr. Aber wenn heilige Momente da sind, dann kriege ich feuchte Augen. Und mein Herz hat ein ganz komisches Gefühl. Heilige Momente. Wer von euch möchte Veränderung? Veränderung in seinem Leben? Doch, ja, wir haben alle Wünsche, oder? Etwas abnehmen, einen etwas besseren Lohn, eine schönere Wohnung und vielleicht ganz viele Dinge, die du gerne anders hättest. Aber oft hängt es auch mit unserer Einstellung zusammen, wie wir uns selber und unsere Situation sehen und inwieweit wir bereit sind, an dieser Situation oder an dieser Denkweise auch etwas zu ändern, damit eine Veränderung geschehen kann. Und oft braucht es gar nicht so viel, damit eine Veränderung, eine relevante Veränderung in unserem Alltag geschehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber die Hosen fallen mir langsam runter. Das hat nichts damit zu tun, dass die Hosen langsam breiter werden, sondern dass ich in den letzten 3 Monaten etwa 4 Kilogramm abgenommen habe. Woran liegt das wohl? An einer einfachen Entscheidung. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich, wenn so Resten auf dem Tisch stehen, dass ich die nicht stehen lassen kann. Und in der Regel habe ich sogar oft so gegessen, dass mich die Augen verführt haben, viel in den Teller zu nehmen und keine Resten zu lassen. Und wenn dann sonst noch Resten sind, dann diese eben halt auch noch zu essen. Es ist nicht so schwierig, wenn man eine Entscheidung trifft. Und meine Entscheidung war, weniger in den Teller zu tun und nicht mehr alle Resten aufessen müssen. Und ich denke, diese gute Nachricht gilt auch für dich. Es ist nicht so schwierig. Aber es gibt einige Punkte, die wichtig sind. Nämlich, wir müssen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen ist nicht so schwierig, oder? Eine Entscheidung treffen ist auch seine Art heiliger Moment. Und wenn es um heilige Momente geht, in der Bibel haben wir das jetzt in den letzten Wochen, Monaten herausgefunden, diese heiligen Momente haben immer mit Entscheidungen zu tun. Ich bin bereit, das, was Gott in mein Leben hineinsagt, auch wirklich umzusetzen. Und das Gegenteil davon ist, wenn wir nicht bereit sind, diese Entscheidungen umzusetzen, dann können wir auch die heiligen Momente kaum erleben. Und ich möchte eine Stelle, die mir für diesen Gottesdienst quasi die Basis gibt, euch vorlesen. Die Stelle heißt: Merkt ihr nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Ist das nicht ein heiliger Moment? Gott steht an der Türe und klopft und ruft sogar. Und wenn du aufmachst, dann wird er zu dir kommen und mit dir Gemeinschaft haben. Gott müssen wir oder dürfen wir immer wieder einladen. Wir haben das gemacht am Tag unserer Bekehrung Vielleicht magst du dich noch daran erinnern. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben immer wieder einzelne Tage, die du kennst, von denen du weißt, dass Gott da zum Beispiel eine besondere Berufung in dein Leben hineingelegt hat. Und es hat wieder seinen heiligen Moment gegeben, der dir Kraft gibt, der die Vision gibt, der dir hilft, in die Zukunft zu schauen und Gott zu vertrauen, dass er es richtig macht. Heilige Momente brauchen wir immer wieder, oder? Und ich möchte euch einfach ermutigen, die auch zu suchen und die zuzulassen. Es hat immer wieder auch mit Entscheidung zu tun. In den letzten Predigten haben wir viele dieser heiligen Momente angeschaut und heute kommt eben ein für mich besonderer heiliger Moment. Wenn nämlich Gott vor deiner Türe steht, egal ob du dich vor 20 oder 40 oder 60, vielleicht sogar 80 Jahren bekehrt hast, steht er immer wieder vor deiner Türe und klopft an und möchte zu dir reingehen und möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und das ist ein heiliger Moment. Und du hast zwar immer zwei Möglichkeiten. Du kannst die Türe aufmachen und ihn willkommen heißen, oder du kannst die Türe verriegeln und zulassen. Die Entscheidung liegt ganz alleine bei dir. Aber wenn du die Türe öffnest, heißt und ihn willkommen heißt, dann sagt dieser Text uns, er wird hineinkommen und mit dir essen. Und Essen ist das Zeichen der Gemeinschaft. Gemeinschaft zu haben miteinander. Gemeinsam zu essen heißt auch miteinander gemeinsam zu reden, miteinander auszutauschen und sich auch Zeit zu nehmen. Nur gute Freunde lade ich in meine Küche und in mein Herz ein. Vielleicht kennen einige von euch das Lied von Reinhard May, worüber die Küche singt. Kennt das jemand? Ich muss das mal wieder googeln und euch das. Es ist so genial. Die besten Freunde, die trifft er in der Küche. Alle anderen, die können irgendwo sein, aber die Küche, das ist der Ort, wo wirklich etwas stattfindet. Und ich denke, Reinhard May hat einen sehr guten Song geschrieben. Und das sind eben die heiligen Momente, wo das, ich sag mal, auch etwas intim wird. Ich bin nicht sicher, ob ich in deine Küche hineinkommen darf. Vielleicht lädst du mich noch ein in die Stube, oder aber in die Küche ist etwas anderes. Genau. Und so möchte Gott mit dir, mit uns allen immer wieder die Gemeinschaft genießen, die Gemeinschaft bei Tisch, beim Gespräch über dein Leben, über deine Zukunft, über deine Sorgen, über die Ziele, die du hast, über die Hoffnungen und die Erwartungen, die du an Gott hast. Er möchte mit dir, ich sage es im übertragenen Sinn, am Küchentisch darüber reden. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Ich weiß nicht, wer das weiß. Wo steht dieser Text, den ich gelesen habe? Siehe, ich klopfe an der Tür. Steht er im Alten Testament? Steht er in den Propheten? Steht er in einem der Evangelien? Oder in einem Brief? In der Offenbarung. Ganz genau. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe das eigentlich nicht erwartet, oder? Ich hätte erwartet, dass es irgendwo in einem Evangelium steht oder so. Aber es steht in Offenbarung 3,20. Und da geschieht ein ganz spezieller heiliger Moment und im Textzusammenhang ist es eben so, dass der Jünger Johannes auf der Insel Patmos ist. In der Verbannung. Und in einem Traum oder Nachtgesicht begegnet er dort der Stimme Gottes, seinem Engel. Er beschreibt das nicht so ganz genau, aber er weiß, das sind heilige Momente. und er hat eine Aufgabe. Er muss alles, was er hört, niederschreiben. Das heißt, er braucht einen spitzigen Bleistift und Papier, um das niederzuschreiben, um das festzuhalten, was er da alles sieht. Und in diesem heiligen Moment, der beginnt übrigens in Offenbarung 2 dann, sind die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Und Johannes muss das alles aufschreiben. Es sind die sieben Gemeinden, die von Paulus in Kleinasien gegründet wurden und die Paulus während vielen Jahren als genialer Theologe und als genialer Mathematiker und als genialer Leiter und Lehrer und Pastor und weiß ich was alles. Er hat diese sieben Gemeinden geleitet und ihnen das Beste mitgegeben. Und wenn wir dann diese sieben Briefe anschauen, dann erkennen wir, dass da im Laufe der Zeit irgendetwas nicht mehr so gut gelaufen ist. Und dass die Stimme Gottes zu Johannes auf bestimmte Punkte Wert legt und sagt, da ist etwas zu korrigieren. Er gibt Ermahnungen. Weil wenn sie diese Punkte nicht beachten, dann könnte das tödliche Konsequenzen haben. Und am liebsten würde ich mit euch alle sieben Sendschreiben durchgehen, aber dann würde meine Predigt mindestens 7 Stunden dauern und dann würdet ihr schon alle tief schlafen. Wer weiß. Oder ihr hättet Hunger und würdet rauslaufen oder ihr hättet genug von der ganzen Geschichte. Könnte ja auch sein. Ich möchte ganz kurz aber die 7 Gemeinden mit Namen nennen und so etwa das Hauptthema angeben, dass ihr eine Vorstellung habt. Und ich möchte euch ermutigen, mal da nachzulesen. Offenbarung ab Kapitel 2. Die erste Gemeinde, die er nennt, ist Ephesus. Ephesus, eine tolle Gemeinde, er lobt sie und dann sagt er, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Smyrna, eine supergeniale Gemeinde, aber bedrängt durch Satan. Pergamon, eine schöne Gemeinde, aber falsche Lehren in der Gemeinde. Thyatira, oh, Unzucht innerhalb der Gemeinde. Sardes, im Glauben eingeschlafen. Philadelphia, kraftlos und wankelmütig. Und dann als letztes die Gemeinde in Laodicea, weder kalt noch warm oder weder warm noch kalt, sondern der Welt angepasst, der Welt gleich. Und ich möchte mit euch einfach den Brief an die Laodicea kurz durchgehen. Wir werden es nicht lange machen, aber wir werden das kurz durchgehen, weil da eben dieses "Siehe, ich stehe vor der Tür" drin vorkommt. Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 bis 20. Da steht, schreibe an den Engel der Gemeinde Laodicea, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung lässt dir sagen. Das ist die Anrede, oder? Das heißt, Johannes schreibt auf, von wem dass er diese Worte, die jetzt kommen, hat. Gott gibt sich als der Ewige zu erkennen und er benennt den Auftrag, lasst euch das sagen, was jetzt kommt. In Vers 15, ich kenne dein Tun und ich weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du das eine oder das andere wärest, wenn du doch das eine oder andere wärest, doch du bist lau. Weder heiß noch kalt, darum werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Das sind harte Worte. Die, die mich kennen, wissen, dass ich zu Hause im Kühlschrank immer Wasserflaschen habe. Warum? Ich liebe kaltes Wasser. Ich hasse lauwarmes Wasser. Und ich trinke heißen Kaffee oder Tee. Könnt ihr sicher gut verstehen. Harte Worte. Du bist lau. also nicht mehr bei der Sache Christi. Du bist im besten Fall noch christlich. Christlich heißt so eben wie bläulich, so ein leichter Ton. Aber bläulich und blau, das ist ein Riesenunterschied. Noch ein kleiner Hinweis geschichtlicher Art. Laodicea liegt etwa 50 Kilometer südlich von Philadelphia. Und außerhalb von diesem Dorf oder dieser kleinen Stadt gab es damals heiße Quellen. Und man hat diese heißen Quellen genutzt und sie in die Stadt hineingeführt. Und was passiert mit heißen Quellen, wenn man die so in einem Graben in die Stadt hineinführt, über eine längere Strecke? Es kühlt sich ab und wird lau. Und wenn das Wasser lau wird, was passiert dann? Also kaltes Wasser, da gibt es praktisch keinen Schlamm, oder? Keine Algen. Beim lauwarmen Wasser ist die Algenbildung extrem groß. Das sehen wir bei unserem kleinen Bächlein am Büro. Und das ist eigentlich der Hintergrund, den Johannes hier, beziehungsweise die Stimme Gottes hier auch, anspricht. Lauwarmes Wasser in der Stadt. Ja, das ist vielleicht noch gut zum Baden und Händewaschen, oder? Stellen wir auch auf lauwarm. Aber es ist sicher voll Schlamm und ich denke auch von üblem Geruch. Das einfach, um das Bild ein wenig abzurunden. Die Stimme Gottes kommt dann im Vers 17 auf den Punkt. Dort heißt es, du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Die Laodizäer glauben also, dass es ihnen gut geht, dass sie eine gute Gemeinde sind, dass sie wohl versorgt sind, dass alles ringsherum stimmt und dass ihnen gar nichts fehlt. Und der Geist Gottes spricht durch Johannes zu ihnen, du weißt gar nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du ausschaust. Und noch krasser, arm, nackt, blind. Und dann gibt die Stimme Gottes der Gemeinde einen Rat, wie sie mit diesem Manko, mit diesem Problem umgehen sollen. Ich rate dir, kaufe von mir Gold. Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Die Absicht der Stimme Gottes ist, dass die Gemeinde reich wird. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Und man deine Schande, und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Diese Dinge sind sicher geistlich zu verstehen. Aber ich glaube, dass sie uns einen ganz wichtigen Hinweis geben. Reines Gold in Bezug auf unsere geistliche Armut. Weiße Kleider, Klarheit, auch in unserem Reden, in unserem Denken und feine Salben, dass wir wieder sehen. Das ist der Rat, den Gott der Gemeinde in Laodicea gibt. Alle, so sagt die Stimme weiter, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Und hier sind wir wieder beim Anfang, oder? Ändere deine Einstellung, damit sich dein Leben verändern kann. Hier zeigt die Stimme Gottes noch einmal ganz einfach auf, um was es geht. Ein lauer Christ wird Schwierigkeiten haben, seine Berufung zu finden. Ein lauer Christ wird die Stimme Gottes nicht hören können. Ein lauer Christ wird nicht bereit sein, die Entscheidung zu treffen, die notwendig ist. Aber wenn wir Gott lieben und wissen, dass er das Beste für uns will, dann lassen wir uns von Herzen gerne korrigieren, zurechtbringen, ihm glauben und wenn nötig, dass er uns auch erzieht. Wenn wir bereit sind, uns zu verändern und unsere Einstellung zu verändern, dann kann in unserem Leben noch sehr viel geschehen. Und dann kommen wir eben zu diesem Text: Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Das sagt also die Stimme Gottes nicht zu jemandem, der nicht bekehrt ist, sondern er sagt das zur Gemeinde Gottes in Laodicea, die von Paulus und von Barnabas und von Timotheus und von Titus und so viel gute Botschaft gehört hat. Denen sagt er: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mich rufen hört und mich öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und das ist der Kernvers auch der Predigt von heute. Gott wird Gemeinschaft mit dir haben. Gott will Gemeinschaft mit dir haben. Das Einzige, was du tun musst, ist nicht ein Rückwärtssalto, sondern die Türe öffnen. Ganz einfach die Türe öffnen und ihn hineinlassen, ihn hineinbitten. Er wird kommen und mit dir Gemeinschaft haben. Wenn du die Türe nicht öffnest, aus welchem Grund auch immer, kann diese Gemeinschaft nicht stattfinden. Ich möchte zusammenfassen, wobei die Zusammenfassung etwas länger dauert. Aber ich hoffe, ihr habt noch so viel Geduld. Wenn dein Leben mit Christus Sinn machen soll, dann ist es ganz wichtig, dass du den Sinn der heutigen Predigt verstanden hast. Aber oft hören wir viele Worte und vergessen sie auch gleich wieder, weil es vielleicht manchmal auch kompliziert ist. Und darum möchte ich ein ganz einfaches Beispiel brauchen, um die Predigt zusammenzufassen. Manchmal glauben wir, genau wie die Laodicäer, dass wir schon gut genug sind. Wir haben alles und es fehlt uns an nichts. Und vor allem, wenn wir mit anderen vergleichen, dann sind wir viel besser dran. Glauben wir. Aber es fehlt etwas Wesentliches. Und ich möchte das an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Ich habe da einen ganz tollen Bleistift, ich bin übrigens Fan von Bleistiften. Ich habe hier einen ganz tollen Bleistift und der Bleistift, der ist ein ganz wichtiges Werkzeug. Für den Schreiner, für jemand, der schreibt, für jemand, der etwas notieren muss, damit er es nicht ständig vergisst. Der Bleistift ist dann nützlich, wenn er immer mal wieder gespitzt wird, oder? Wenn du den Bleistift nie spitzt und nur schreibst, dann ist irgendwann fertig. Und spitzen tut, glaube ich, dem Bleistift weh. Oder im übertragenen Sinn, wenn wir wieder scharf werden möchten, dann hat das oft eben mit so heiligen Momenten zu tun, die uns wieder scharf machen auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Manchmal benutzen wir einen Spitzer dazu, und manchmal ein scharfes Messer, je nachdem, wie gut dass wir darin oder geübt sind mit dem Messer. Aber der Bleistift wird kleiner durch das, dass er gespitzt oder zurechtgeschnitten wird. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ein guter Bleistift bei mir hat hinten immer ein Radiergummi dran. Wisst ihr warum? Ich schreibe sehr, oder nicht sehr oft, aber öfters mal Dinge falsch. Oder denke mir, das hätte man anders machen müssen. Oder in der Rechtschreibung brauche ich ein zweites T oder irgend sowas, der Radiergummi. Und der Radiergummi, der ist auch wichtig in unserem Leben. Auch wir machen da und dort Fehler. Und mit dem Radiergummi können wir das schnell wieder ausradieren und korrigieren. Und das heißt nicht, dass wir die Vergangenheit verändern können, aber dass wir sie korrigieren können. Und korrigieren und verändern ist etwas anderes. Wir können damit also nicht unsere Geschichte auslöschen, denn was geschehen ist, ist geschehen. Aber wir können Korrektur anbringen. Und Korrektur anbringen, dann ist es eben korrigiert. In einem langen Bankbordereau, wo Fehler drin sind, ist es wichtig, dass wir die Zahlen korrigieren können. Wenn sie korrigiert sind, dann stimmt das Saldo wieder, oder? Also, wir brauchen keine Schuldgefühle zu haben, wenn wir einen Fehler machen. Wir können korrigieren. Gott möchte das. Er möchte uns vergeben und die Korrektur anbringen. Ein dritter Punkt. Ein Bleistift in der Hand eines kleinen Kindes, unser Johannes nutzt das sehr häufig, dann gibt es ein Kribbelkrabbel, sage ich dem, oder? Er ist begeistert und zum Glück beschränkt er sich mittlerweile auf das Papier, auf die Größe des Papiers. Aber letztens hat er einen Filzstift genommen, seinen Leuchtmarker, und hat Peng, Peng gemacht, bis der Stift vorne so versunken ist. Und ich habe dann versucht, den wieder rauszukriegen. Aber da ist kein Kunstwerk zu erwarten von Johannes. Wenn er aber eine Weile übt oder wenn ich diesen Bleistift einem Künstler gebe, wisst ihr, was geschieht? Boah, ich habe so schöne Bleistiftzeichnungen gesehen. Erstaunt mich immer wieder, ich könnte das nie. Und weil ich es nicht kann, überlasse ich meinen Stift wem? Gott, er soll mein Bild zeichnen. Der Bleistift in der Hand Gottes macht vieles möglich. Und das ist das, was entscheidend ist. Ein Bleistift hinterlässt immer Spuren, außer man versucht, auf Glas zu schreiben oder auf einen Spiegel. Wenn es eine raue Oberfläche ist, so wie mein Leben eben eine raue Oberfläche ist, dann kann man das lesen. Mein Bleistift in der Hand Gottes hinterlässt immer eine gute Nachricht. Das ist ganz einfach. Nochmals, ich sage das, damit ihr das deutlich versteht. Mein Bleistift in der Hand Gottes hinterlässt eine gute Nachricht. Ein fünfter Punkt: bei einem Bleistift ist es nicht entscheidend, welche Farbe er außen hat, sondern welche Farbe innen ist. Und es gibt ja verschiedene Bleistifte, muss ich euch nicht erklären. HB2 habe ich hier, das ist ein relativ weicher, der gut schreibt. Dann gibt es solche, die können ganz feine Linien zeichnen. Und so sind wir eben auch unterschiedlich in unserem Leben. Die einen, die haben eher eine weiche Miene, und andere, die haben vielleicht eine eher scharfe Miene in ihrem Reden, in ihrem Denken auch. Und Gott weiß, was richtig für mich ist. Ich muss mich nicht ändern, ich muss nicht anders werden. Ich bin ein Original in der Hand Gottes. Das Wichtigste an einem Bleistift ist, dass er nur dann nützlich ist, wenn er eingesetzt wird. Ein Bleistift in der Schublade bringt nichts. Ein Bleistift, der jeden Tag benutzt wird, der wird halt kürzer. Jeder hat seine Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, und er ist dazu da eben für einen sinnvollen Zweck, nämlich um Spuren zu hinterlassen. Und am besten ist dann, wenn wir bereit sind, eben diese Gaben einzusetzen, die Gott uns geschenkt hat. Ich habe hier noch drei weitere Bleistifte mitgebracht. Der da, der hat praktisch keinen Gummi mehr. Das wird schwierig, da Korrektur zu machen. Auch das gibt es in unserem Leben, oder? Leute, die keinen Radiergummi haben, die nicht zu ihren Verfehlungen stehen können. Dieser Gummi oder dieser Bleistift, der hat auch einen Gummi, aber der ist sehr hart. Damit lässt sich praktisch nichts ausradieren. Der Gummi muss weich sein. Und dann habe ich hier noch einen mitgebracht. Man kann ihn fast nicht mehr halten. Aber er ist immer noch spitzig. Und ich denke, das ist das Bild für einen Menschen, der so langsam an das Lebensende kommt. Dieser Bleistift kommt auch an sein Lebensende. Der Gummi ist auch nicht mehr so viel dran, aber ist für mich ein gutes Bild gewesen. Solange ich spitzig bin, kann ich schreiben. Solange meine Mine da ist. Und ich glaube, dass Gott uns einfach helfen möchte, zu verstehen, wie er uns sieht. Wir sollen Spuren hinterlassen in unserem Leben. Wir brauchen den Radiergummi. Und vielleicht ist dir das eine oder andere auch wichtig geworden. Und Gott steht heute wieder vor deiner Türe, so wie er es jeden Morgen macht, oder? Habt ihr das auch schon gemerkt? In der Nacht schlafe ich, da spüre ich wenig von Gott. Aber morgen möchte ich ihn willkommen heißen, ihm die Türe, das Fenster öffnen, ihn einladen, in mein Leben hineinzukommen. In unserem Text heißt es, merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe? Und das möchte ich euch zurufen. Merkst du nicht, dass ich vor deiner Türe stehe, damit die heiligen Momente geschehen können? Heute Morgen ist ein heiliger Moment, aber morgen früh auch wieder. Und die Frage ist nur, machst du die Türe auf? Oder spürst du nichts davon? Ich komme zurück zur Frage, welche ich am Anfang gestellt habe. Möchtest du Veränderung? Dann könnte es eine gute Idee sein, wenn du Gott an deine Türe klopfen hörst, ihm aufzumachen. Und es könnte eine gute Idee sein, gut zu hören. Ich weiß noch, bei uns zu Hause war manchmal so laut, dass wir uns dann zugerufen haben, hat's glütet, hat jemand geklopft, weil wir es nicht gehört haben. Und ich denke, das könnte eben auch sein, dass wir so im Trubel sind, dass wir die Stimme Gottes, das Anklopfen Gottes nicht mehr hören. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, du möchtest, dass wir jeden Tag bereit sind, dich einzuladen, in unser Leben hineinzukommen. Nicht nur am Sonntagmorgen, die ganze Woche. Du hast gesagt, dass du dann kommen wirst und mit uns essen wirst. Und ich denke, die geistliche Nahrung, die wir mit dir gemeinsam genießen dürfen, die befähigt uns, in unserem Alltag wirklich als Jünger Jesu und als Christen zu leben. Ich bitte dich, Vater im Himmel, hilf du mir, hilf du uns, dass wir Bleistifte sind, die Spuren hinterlassen. Und hilf du uns, auch feig zu sein, den Radiergummi einzusetzen, da wo etwas schiefgelaufen ist. Gib uns Mut dazu, zu korrigieren, damit wir auf den richtigen Weg wieder finden. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jedes von uns berufen hast, Spuren gut zu machen. gute Spuren zu hinterlassen, die gute Nachricht zu hinterlassen, da wo wir leben, da wo wir sind, da wo wir unseren Alltag verbringen. Amen.